Also in 1. Mose Kapitel 15 lesen wir eine wunderbare Stelle. Wir schauen das gleich an, aber bevor wir das betrachten, möchte ich uns alle dazu so daran erinnern, dass diese Situation, die wir jetzt erleben, wo eine Art, jetzt heißt es eine Pandemie, glaube ich, ist das richtig? Eine Pandemie, also eine Epidemie ist nicht so weit verbreitet. Eine Pandemie ist überall sehr, sehr weit verbreitet. Dieser Coronavirus ist eine Pandemie geworden. Dass das nichts Neues ist, allerdings ist es neu für uns. Und interessanterweise, sogar meine Eltern haben sowas noch nicht erlebt in diesem Ausmaß. Ich habe danach geschaut. Das letzte Mal war eigentlich ungefähr in der Zeit vom Ersten Weltkrieg. Nicht mal meine Eltern lebten damals. Und so, wir erleben etwas, das für unsere Generation und die Generation vor uns auch neu ist. Aber für Geschwister aus vergangenen Zeiten war das nichts Neues. Wie ihr wisst, eben sogar Antibiotika wurden erst im Laufe des Zweiten Weltkriegs wirklich total refiniert und dazu weiterentwickelt, damit wir die wirklich gut verwenden können. Davor gab es die gar nicht. Und es gab viele Epidemien und Pandemien, die diese Welt betroffen haben. Es war auch so für einen sehr bekannten Prediger in England, den wir viele kennen, Charles Spurgeon. Als Charles Spurgeon nach London gegangen ist, kurz nachdem er dort Pastor der New Park Street Chapel in London geworden ist, ist ein Epidemie ausgebrochen. Es hieß asiatische Cholera. Und diese Cholera war sehr, sehr schlimm und ganz viel schlimmer als das, was wir jetzt erleben, obwohl einige sterben und wir wollen das nicht irgendwie kleinreden. Das ist auch ernst zu nehmen, aber damals sind extrem viele Leute an dieser Cholera gestorben. Und Charles Spurgeon als Pastor hat auch seine Aufgabe gewissenhaft erfüllt, wo seine Kirche, wo seine Gemeinde war noch nicht unter Quarantäne gestellt und er durfte eigentlich auch Menschen besuchen. Es war damals erlaubt und das hat er auch getan. Und er hat gemerkt, dass obwohl so viele Leute daran gelitten haben, gab es eine geistliche Wirkung, die sehr, sehr gut war eigentlich. Und zwar, dass Menschen mit dem Tod konfrontiert wurde und dann, wie wir schon vorher gesagt haben, dadurch begonnen haben nachzudenken. Wozu das Ganze? Und er als Pastor wurde sehr, sehr oft damit konfrontiert, dass Menschen tatsächlich gestorben ist. Und er wurde dazu aufgerufen, Geschwister am Sterbebett zu besuchen. Und sogar einmal wurde er von einem richtigen Kritiker, einer, der gespottet hat, der ihn gehasst hat und öffentlich darüber gesprochen hat. Aber als dieser Mann im Sterben lag, rufte er Charles Spurgeon an und sagte, bitte komm zu mir und komm zu mir in dieser Zeit. Und als Spurgeon angekommen ist, war der Mann schon so weit weg, also so weit fortgeschritten im Sterbeprozess, dass er nicht mehr ansprechbar war. Aber Spurgeon hat da versucht, die Frau zu ermutigen. Aber selbst hier, einer, der ungläubig war, merkte, ich brauche etwas in dieser Zeit. Und dann hat er etwas erlebt, das er in seinem Autobiografie beschreibt, das ich finde sehr, sehr interessant ist. Und für manche von uns oder von Menschen, die sowas hören, tun sie sich sehr schwer, das zu verstehen. Er wurde aufgerufen, eine Familie zu besuchen, wo eine junge Frau im Sterben lag. Und als er dort hingekommen ist, hat er eigentlich erwartet, dass es dort nur Trauer und nur eben Verzweiflung geben würde. Aber ganz das Gegenteil ist das, was er dort gefunden hat. Und zwar, obwohl diese junge Frau in den letzten Momenten ihres Lebens sich befunden hat, war sie eigentlich sehr ruhig und es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Und er beobachtete, was da vorgekommen ist. Und diese junge Frau hat eigentlich sehr ruhig und sehr gelassen mit allen, die um sie herum gestanden sind, geredet und hat sogar ihre Brüder und Schwestern getröstet und hat gesagt, ihr werdet mich auch eines Tages folgen und zum Himmel gehen, zum Herrn gehen. Sie hat sich von ihrem Vater verabschiedet. Sie hat ein Lächeln am Gesicht gehabt. Sie hat sogar sich benommen, sagte Spurgeon, Die Frau hat das nicht gesagt, das junge Frau, also die junge Frau, aber Spurgeon sagte, er ging da hinein und es kam ihm vor, als ob es so wäre wie eine Frau, die sich von ihrer Familie verabschiedet an ihrem Hochzeitstag, weil sie jetzt auszieht und eine neue Familie gründet und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Die Frau war glücklich und gesegnet und voller Frieden. Und sie sagte, ich gehe zu meinem Herrn, zum Herrn Jesus. Manche Leute hören solche Geschichten und sie sagen, waren diese gut für sie? Also die arme Frau denkt eigentlich sehr unsinnig, was für eine ignorante Haltung, was sie sich da einbildet, ist alles nicht wahr, ist alles eine Lüge. Und ja, für diese Frau ist alles einfach vorbei. Aber solche Spötter hat es eigentlich immer gegeben. Und vielleicht gibt es sogar Menschen, die jetzt zuhören und sie hören sowas und sie denken, was für ein Unsinn. Da kann man nichts mehr sagen als einfach, das war real und das ist echt. Vielleicht gibt es aber andere Leute, die auch offene Herzen haben, die eine andere Frage stellen. Und zwar die Frage, wie kann das sein? Wie kann jemand so zuversichtlich sein in solche totale, hoffnungslos menschlich betrachtet, hoffnungslose Situationen, wo eigentlich nur der Tod in der Zukunft liegt. Was diese Augenzeugen berichten, wie funktioniert das? Das war eine echte, reale Erfahrung, die Spurgeon gemacht hat. Wie kann jemand in dieser Zeit so viel Hoffnung und Freude haben? Und wenn du diese Frage stellst, hör bitte ganz genau zu auf das, was Gottes Wort sagt, weil diese Frau hatte Hoffnung, weil Jesus eben ihr Herr war, weil sie Jesus kannte, weil sie eben neu geboren war und zu Jesus hingegangen ist. Und vielleicht gibt es dann auch Zuhörer, und nicht nur vielleicht, ich weiß, es gibt Zuhörer, die sowas hören und sie sagen sofort, damit kann ich mich identifizieren. Nicht, dass ich eines Tages, dass ich irgendwann mal im Sterben gelegen bin, aber dass ich diese innerliche Ruhe und Freude und sogar Stärke erlebt habe in unglaublich schwere Zeiten. Nicht aus eigener Kraft, ich war überfordert, aber aus der Gnade Gottes, aus seinem Wort, durch Jesus Christus. Und das ist, wozu ich uns alle aufrufen möchte, anhand, was im Wort Gottes steht, dass wir zulassen, dass Gott uns durch diese schwere Zeiten und was auch immer auf uns zukommt, dass Gott uns durch diese Zeit durchträgt. Die ganze Welt wird heute auf den Kopf gestellt. Das ist etwas, das real ist. Und wir sind dankbar, wir dürfen dankbar sein, dass hier in Österreich unsere Regierung auch wirklich versucht, gewissenhafte Maßnahmen zu ergreifen und die Verbreitung so einzudämmen. Aber gleichzeitig ist unser Vertrauen nicht in dieser Regierung. Wir haben unsere Hoffnung, unser Vertrauen im Herrn, der wirkt. Und wir wollen auch ganz sicher sein, dass er hier die Kontrolle nicht verloren hat. Manche Menschen stellen sich eben die Frage, wenn Gott gut ist und wenn Gott Liebe ist, wie könnte er solche schlimme Dinge zulassen? So wie Naturkatastrophen oder solche Dinge wie eine Pandemie. Wie kann ein guter, treuer Gott sowas zulassen und nicht verhindern? Und die Antwort darauf ist ja ganz einfach. Also alle diese negative, schlimme Dinge, die dazu führen, dass wir Menschen sterben, sind nicht das, was Gott geschaffen hat ursprünglich. Das sind alle Auswirkungen der Sünde, das in diese Welt hineingekommen ist. Und die Lösung dafür hat Gott schon vor tausende Jahren gegeben. Ob wir an irgendeine Krankheit oder Naturkatastrophe oder Krieg oder irgendwas anderes sterben, ändert nichts daran, dass wir alle sterben. Und eines Tages werden wir in der Ewigkeit sein. Und genau dieses Problem hat Gott gelöst. Und zwar, indem er selbst dafür sorgte, indem er selbst unser Tod auf sich genommen hat. Jesus Christus. Warum hat Gott das erlaubt? Weil er will, dass wir uns für ihn entscheiden. Weil er will, dass wir aus unserem freien Willen nicht gegen ihn kämpfen, sondern in Dankbarkeit und in Liebe ihn annehmen. Also wenn der Herr in allen Situationen eingreifen würde, dann müssten wir Roboter sein. Dann wären wir Sklaven. dann hätten wir keine freie Entscheidung. Und liebe Geschwister und wer auch alle zuhört, ob du gläubig bist oder nicht, Tatsache ist, wir wissen nicht, wo dieser Virus oder wie dieser Virus entstanden ist. Aber wir wissen schon, dass menschliche Entscheidungen dazu geführt haben, dass es sich so rasant verbreitet hat. Gott hat das nicht verursacht, aber Gott hat die Lösung dafür schon parat. Und Gott wusste, dass es passieren wird. Und jetzt dürfen wir in Gnade und in Hoffnung auf den Herrn damit umgehen und Hoffnung in unser Herzen haben. Gott ist treu. So, was tut Gott aber, wenn wir ängstlich sind? Was will Gott, woran wir denken? Erstens, Gott will, dass wir uns zu ihm wenden. Er sieht, dass wir Angst und Elend erleben. Er spricht uns durch sein Wort an. Und dann ruft er uns dazu auf, im Glauben darauf zu reagieren und danach zu handeln. Und genau das ist, was wir im Leben von Abraham ganz am Anfang der Bibel erfahren und sehen. Abraham hat sich in eine sehr ungewöhnliche Situation gefunden. Und zwar in einer Krisensituation. Und genau das ist die Herausforderung, worin wir uns auch befinden. Das ist, warum in uns es solche Spannungen gibt, weil wir eine Krise erlebt haben. Es gibt Menschen, die innerlich ganz Verspannungen erleben und können innerlich nicht ruhig werden, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Oder es gibt Menschen, die tatsächlich mit Angstzuständen zu kämpfen haben und ängstlich sind, ob sie das Haus verlassen sollen. Wenn wir in solche Krisenzeiten uns befinden, greift es unsere innerliche Ruhe und Friede an und gibt uns Angst. Und das kann dazu führen, dass unser Glaube geschwächt wird. Dass wir unsere Augen weg vom Herrn richten und nur das Problem betrachten, die Herausforderung betrachten. Und dann manche, die ungläubig sind, da führt es sogar dazu, dass sie Gott eben fluchen. Und dass sie spotten und dass sie Gott ablehnen und sagen, es gibt keinen Gott, sonst würde solche Dinge nicht vorkommen. Das ändert nichts daran, dass es Gott gibt und dass er real ist und dass er mit offenen Armen dort steht und sagt, bitte, kommt zu mir. Genau wie bei Abraham. Abraham hat seine Hilfe bekommen. Was wir heute in seinem Wort betrachten wollen, ist nicht kompliziert, es ist sehr einfach. Aber in Krisenzeiten sucht uns Gott. Das heißt, Gott ist nicht untätig. Einer hat mal gesagt, im normalen Leben spricht er uns leise an, aber in Schmerz und Leid schreit Gott uns an. Er schreit uns an und sagt, du brauchst mich, hör auf mich. Er sucht uns, hör auf Gott und laufe zu Gott hin und vertraue seinen Verheißungen. Er ist tatsächlich vertrauenswürdig. Gott bindet sich an seinem Wort, damit wir Stabilität haben können. Er ist nicht willkürlich. Er hat alles ganz klar in seinem Wort definiert, damit wir wissen, wie es weitergeht. Und er sagt sogar, mein Charakter ermöglicht nicht, dass ich lügen kann. Alles, was ich sage, wird in Erfüllung gehen. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Wir wollen jetzt die Stelle in 1. Mose 15 lesen. Wir lesen nur die ersten 7 Verse. Aber bitte, wenn ihr eine Bibel habt, bitte aufschlagen und mitlesen in 1. Mose Kapitel 15. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in eine Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abram sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihm, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbsitz zu geben. Amen. Was für eine wunderbare Stelle, wie Gott mit Abraham hier umgeht. Was hat Gott getan in dieser Situation? Wir wollen als erstes die Frage stellen, was sind die Umstände, die Abraham beängstigt haben? Warum musste eben Gott zu Abraham hinkommen, sozusagen Gott Abraham ansprechen durch diese Offenbarung und sagen, fürchte dich nicht. Das entstand nicht aus irgendeinem Anlass, sondern deswegen, weil natürlich Abraham sich gefürchtet hat. Was war die Situation? Es steht da nach diesen Begebenheiten in Vers 1. Also Abraham hatte jetzt gerade einen kleinen Krieg hinter sich. Sein Verwandter wurde eben gekidnappt, entführt von feindlichen Streitkräften und verschleppt mit seinem gesamten Haus und Bewohner des Staates, wo er gelebt hat. Und Abraham mit seinen Knechten musste eben dieses viel größere Streitkräfte hinterherlaufen und seinen Verwandten Lot befreien aus dieser Situation. Und das waren eigentlich mehrere Könige von mehreren Völkern. Er hat eben diesen Schlacht gewonnen, aber er hat natürlich nicht die gesamte Bevölkerung dieser Völker ausgerottet. Und was könnte jetzt darauf passieren? Was, wenn sie sich dafür entscheiden, sich gegen ihn zu rächen? Er wusste, dass er in einer sehr prekären Lage war. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe zwar meinen Verwandten gerade jetzt gerettet, aber was kommt jetzt danach? Völlige Ungewissheit. Und er weiß auch, man würde sagen, erstens äußerliche Feinde oder dieses Feldzug gegen die Könige. Seine Umstände äußerlich waren sehr unsicher. Er wusste, es könnte eine unmittelbare Gefahr für mich vorhanden sein und ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Das ist Realität. Das ist seine äußerliche Situation. Vielleicht heute können wir da auch einen Vergleich dazu ziehen mit unserer Situation. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was die nächsten Maßnahmen sein werden. Wir wissen nicht, welche wirtschaftlichen Auswirkungen das haben wird. Wir wissen vieles nicht. Wir wissen nicht, ob Menschen, die wir lieben, die älter sind, die dieses Virus bekommen könnten, ob sie dann vielleicht auch sogar lebensgefährlich sich erkranken könnten. Wir dürfen danken und dankbar sein, dass die überwiegende Mehrheit der Fälle, die dieses Virus bekommen, das ohne weiteres, ohne Problem abwehren können mit ihrem Immunsystem. Aber wer weiß, ob jemanden, den wir lieben, jemand, der älter ist oder jemand, der einen geschwächten Gesundheitszustand hat, dann vielleicht sich infiziert und dann sterben würde. Äußerliche Ängste, äußerliche Umstände, wo wir einfach zugeben müssen, wir wissen nicht. So hat es der Abraham auch gehabt, diese äußerliche Feinde. Aber dann gab es auch innerliche Unsicherheit, weil Abraham hat kein Kind gehabt, hat kein Erbe gehabt. Und er spricht das Thema an. Gott sucht Abraham auf und Gott spricht Abraham an und sagt, hey, ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn. Er hatte innerliche Unsicherheit. Vielleicht gibt es auch bei dir innerliche Unsicherheit. Eben wie gesagt, Spannungen im Herzen, verspannt sogar körperlich wegen dieser Stress, wegen die ganzen Umstellungen, wegen alles, was passiert. Gott erkennt das, Gott sieht das, er weiß das und deswegen spricht er dich auch durch sein Wort an, genau wie er damals eben Abraham angesprochen hat, weil das ist eben unser zweiter Punkt aus dieser Stelle. Was hat Gott getan oder was hat Gott verwendet, um Abraham zu ermutigen? Und wie hat Gott eingegriffen, damit Abraham nicht mehr ängstlich war? Ganz einfach. Er hat mit ihm gesprochen. Er hat sein Wort gegeben. Er hat ihm Verheißungen gegeben. Ich bin da, Abram. Ich habe die Kontrolle nicht verloren. Ich bin dein Schild. Gott spricht Abram an. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir in Hebräerbrief aufschlagen, da sehen wir, dass Gott über die Jahre hindurch Menschen durch sein Wort angesprochen hat. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist extrem wichtig. Hebräer Kapitel 1 sagt in Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten. In der Vergangenheit hat Gott in vielerlei Art und Weisen, hier spricht Gott Abram direkt an. Heute spricht er uns anders an, aber damals, Gott sprach Menschen direkt an. Gott sucht Menschen. Vers 2 sagt, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Gott spricht Menschen an. Heute wirst du jetzt keine Offenbarung direkt bekommen vom Herrn. Du wirst im Wort Gottes die Offenbarung lesen und bekommen. Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Wenn du wissen willst, was für einen Gott haben wir, dann lese in der Bibel, wer Jesus ist. Lese in Matthäus-Evangelium, lese in Markus, in Lukas, in Johannes, das Leben von Jesus. Und schau, wie Jesus mit Menschen umgeht und was Jesus tut. Und da hast du die Antwort, wie Gott ist und was für einen Gott wir haben. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Was tut Gott? Er offenbart sich. Und ich finde es so traurig, dass heute in einem Land, das Zugang hat eigentlich zu unzählige gute Bibelübersetzungen sogar, erklärendes Material, dass so viele Leute aus ihrer Vergangenheit und aus irgendwelchen Vorurteilen nicht bereit sind, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und ich finde es auch sehr interessant, wie in letzter Zeit ich immer wieder gehört habe, dass Menschen von alleine angefangen haben, die Bibel zu lesen. Und als sie einfach mit einem offenen Herzen die Bibel gelesen haben und Gott darum gebeten haben, Gott, wenn es dich gibt, wenn das alles stimmt, dann zeig mir das. Offenbare dich. Und haben jetzt keine Vision bekommen oder irgendeine Gestalt ist nicht denen erschienen. Aber als sie das Wort gelesen haben, hat der Geist Gottes durch sein Wort gewirkt und gezeigt, das ist die Wahrheit. Gott sucht dich. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wer auch immer da ist, ich habe gemerkt, sogar aus anderen Ländern hören Leute zu. Wie viel weißt du vom Wort Gottes? Gott will uns ansprechen durch sein Wort. Das ist, warum er uns sein Wort gegeben hat. Und hier in 1. Mose 15 sehen wir, Gott hat diese Ängste von Abraham angesprochen, indem er sein Wort gegeben hat. Indem er ihm ermutigt hat. Der Herr will uns auch ermutigen. Gott handelt heute nicht anders. Er spricht uns durch sein Wort an. So, was hat er dann eigentlich getan? Oder wie hat Gott Abrahams Gedanken gelenkt, um ihn zu stärken? Woran Abraham denken sollte, Abraham glauben soll? Wir wollen jetzt ein paar einfache Fragen stellen aus dieser Stelle. Wenn Gott uns auch anspricht, will er, dass wir auch genau auf den Inhalt der Botschaft achten. Wir dürfen nicht einfach selbst erfinden. Also Gott ist nicht subjektiv. Jeder darf sich Gott so vorstellen, wie er sich das Einhalt gefällt, wie ihm es gefällt. Gott ist objektive Realität. Und ich könnte mir Gott falsch vorstellen, wenn ich sein Wort nicht richtig, also überhaupt nicht kenne und richtig verstehe. So, Gott will, dass wir wissen, was für ein Gott er ist. So, als erstes, wie hat er ihn angesprochen? Ganz direkt. Ganz direkt. Es steht hier, fürchte dich nicht, Abram. Das war das Wort Gottes. Wie heißt du heute? Sagen wir jetzt, dein Name ist Fritz. Keine Ahnung. Aber wenn Gott mit dir spricht, würde er nicht sagen, hey du Österreicher da. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber hey du, pass auf mich mal auf. Nein, er kennt deinen Namen. Er sagt, hey Fritz, hey Franz, hey eben Sarah oder eben, was weiß ich, so viele Namen. Also wir haben ein paar Namen, die hier sind, aber ja, deinen Namen würde er da einsetzen. Fürchte dich nicht, Stan. Fürchte dich nicht, Beatrice. Fürchte dich nicht, Evelyn oder Lea oder wer auch immer du heißt. Fürchte dich nicht. Er kennt deinen Namen. Er spricht uns persönlich an. Und es ist wirklich wunderbar, dass im Psalm 39 wir eine Stelle finden, wo der Psalmist uns sagt, dass Gott uns sogar gekannt hat, bevor wir geboren worden sind. Psalm 139 sagt der Psalmist David, Herr, du erforsch mich und kennst mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Diese Erkenntnisse ist mir zu wunderbar. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für mich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind die Werke, sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Er hat uns sogar im Mutterleib gekannt. Er ist unser treuer Gott und Schöpfer. So, er sagt erstmals Abram. Er spricht ihm persönlich an. Gott sucht dich. Schau auf Jesus. Zweitens, was tut er? Er gibt einen ermutigenden Befehl. Weil die Frage, die wir oft haben, ist, was soll ich tun? Und Gott steht nach da und sagt, okay, du hast 20 verschiedene Möglichkeiten und jetzt musst du selbst auf dich alleine gestellt irgendwie entscheiden, was am besten ist. Er leitet uns und lenkt uns und hilft uns. Genau wie ein guter Lehrer das tut. Ein Lehrer, der Mathe unterrichtet, wird jetzt nicht sagen, du, ich sehe es so, aber wie ihr das halt betrachten wollt. Das bringt nichts. Mathe ist entweder richtig oder falsch. Und Gott zeigt uns, was Realität ist, damit wir uns mit dem, was richtig ist, orientieren können. Und was für ein Befehl hat der Herr Abraham gegeben? Fürchte dich nicht. Das war kein Vorschlag, das war keine, irgendwie eine Idee zum Überlegen. Es war ein Befehl. Es ist eine Form, das sagt, hey Abraham, du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Du hast wirklich keinen Grund. Tue das nicht. Und vielleicht sitzt du da und du sagst, ja, das ist nett zu hören, das ist nett zu sagen, aber wie soll ich das jetzt mal eben durchsetzen. Ich habe jetzt gerade angsterregende Zustände in meinem Leben. Wie soll ich auf einmal keine Angst mehr haben? Und die Antwort darauf ist, weil Gott uns dazu befohlen hat, keine Angst zu haben. Mit diesem Befehl kommt eine Verheißung. Worauf wollen wir uns konzentrieren? Weil das Warum wir uns nicht fürchten sollen. Für Abraham damals gilt für uns genauso heute. Was war dieses Warum? Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram, da ich bin, wer ich bin, sollst du dich nicht fürchten. Abraham, ich bin dein Gott. Schau auf mich. Wer kann mich in irgendeiner Art und Weise verhindern, meinen Plan zu erfüllen? Er sagt, ich bin dir ein Schild. Wofür verwendet man ein Schild? Also, wir dürfen heute nicht daran denken. Heute ist das ein Schmuckstück, oder? Wenn man irgendwie einen richtigen Schild bekommen würde, da würde man an der Wand aufhängen und sagen, oh, das schaut ja echt cool aus. Also, ich habe einen echten Schild. Und ein normaler Schild wie das würde uns heute im Gefecht wenig helfen. Da steht einer gegenüber von uns mit einem Maschinengewehr und wir haben ein Schild da. Also, das wird schwierig sein. Selbst wenn man irgendwelche Comic-Heldenfilme gesehen hat und man als Schild alles abwehren kann, so funktioniert es einfach nicht. Also eine Explosion macht dich dann fertig. Also du wirst nicht überleben. Wir denken an einem Schild irgendwie anders als damals. Damals war ein Schild wie ein Panzer, wie eine Panzerung, etwas, das dich bewahrt hat zwischen dir und dem Feind, damit du geschützt bist. Und Gott sagt, ich schütze dich. Wollen wir jetzt damit behaupten, okay, bist du Christ, hast du keinen Grund, irgendwelche Vorkehrungen zu treffen. Du kannst jetzt, wenn du willst, jetzt überall in U-Bahn herumfahren und alles antasten und deine Hände ablecken und ja, was weiß ich, also im Spital hineingehen und alle Coronaviren-Patienten küssen und du hast Gott als deinen Schild. Das natürlich ist ein Blödsinn. Genau das ist, wozu Satan Jesus versucht hat, als Satan unser Herr versucht hat und ihn zum Gipfel des Tempels gebracht hat und sagte, hey, spring ab, weil Gott sagt, dass seine Engel auch für dich sorgen werden, dass du dich nicht verletzt, dass du nicht mal deine Zehen verletzt. Das nennt man eine Versuchung Gottes. Gott hat uns nicht versprochen, dass wenn wir verantwortungslos handeln, dass er dafür sorgen wird, dass uns niemals etwas passiert. Und das sehen wir auch im Alten Testament immer wieder, wo Könige und andere Menschen verantwortungslos gehandelt haben und dann auch die Konsequenzen davon getragen haben. Und ich finde es auch so interessant, dass wir das auch heute in unserer Bibellesung in Galater 6 gelesen haben. Das, was du sähst, das wirst du ernten. Gott hat uns durch die Wissenschaftler und durch die Ärzte und durch die richtige Information eben darauf aufmerksam gemacht, was gerade jetzt los ist in dieser Welt, was für eine Ansteckungsgefahr vorhanden ist. Und wir sind dazu aufgerufen, uns auch an diesen Realitäten zu halten und damit richtig umzugehen, Gott nicht zu versuchen. Gleichzeitig in der Zeit, wo wir verantwortungsvoll und bewusst richtig, soweit wir es wissen, richtig mit der Situation umgehen, dürfen wir wissen, er ist unser Schild. Nichts wird uns passieren, wo er nicht dabei ist. Wie es in Römer 8, Vers 28 bis 29 steht, wo es ganz, ganz klar und deutlich heißt, dass Menschen, die den Herrn Jesus als Herr haben und ihn kennen, keine Angst haben müssen. Wir dürfen dem Herrn vertrauen. Er sagt, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Nehmen wir jetzt das schlimmste Möglichkeit in Bezug auf diesen Virus an, als ob das jetzt für uns persönlich eingetreten ist und einer von uns wird krank. Erstens dürfen wir nicht sagen und sollten wir nicht sagen, Gott hat mich vergessen. Gott hat mich nicht lieb. Nein, da müssten wir erkennen, ich lebe in einer Welt, wo solche Dinge vorkommen. Und jetzt, wenn Gott das in meinem Leben zugelassen hat, ruft er mich dazu auf, in dieser Situation ihm die Ehre zu geben, ihm zu verherrlichen, ob ich nun esse oder trinke oder sonst noch irgendwas tue alles zur Ehre Gottes. Das heißt, selbst in Krankheit und in Schwachheit kann ich mich auf die Gnade Gottes verlassen und mein Lebensziel erreichen. Wir haben in Österreich diese Aussage, ich kann es verstehen, aber die Aussage heißt Hauptsache gesund. Ich finde aber diese Aussage ziemlich frech. Das sagen gesunde Menschen. Gesunde Menschen behaupten, Hauptsache gesund. Was tun die viele, viele, viele Menschen, die aus keiner persönlichen Eigenverantwortung schwer krank sind? Haben sie die Hauptsache des Lebens verpasst und haben keine Hoffnung mehr, die Hauptsache des Lebens zu erreichen? Die Antwort darauf ist, biblisch gesehen, was Gott sagt, nein, die haben nichts verpasst. Sie können sogar in ihrer Schwäche, wie der Apostel Paulus, in dieser Zeit des Leidens, Gottes Kraft erleben und sie können eben das Lebensziel erreichen, und zwar ein Leben zur Ehre Gottes zu führen, als schwacher, als kranker Mensch. Und eines Tages sind sie, wenn sie Jesus kennen, erlöst. Es gibt keine Krankheit in der Ewigkeit beim Herrn. Und Ewigkeit dauert viel länger als unser vielleicht 70, 80 Jahre hier auf dieser Erde, sollten wir ein normales Leben führen. Also der Herr sagt, warum sollst du dich nicht fürchten? Ich bin dein Schild. Ich sorge dafür, dass dir nichts passiert, was nicht mit meinem Willen übereinstimmt. Und in allen diesen Sachen bin ich deine Kraft. Also ich werde dein Lohn sehr groß machen. Wenn du diese Stelle liest und das betrachtest, du denkst, wow, was für ein Schild haben wir. Aber was ist dieser Lohn? In Abrahams Fall ist er auch natürlich sehr, sehr reich geworden für die damalige Verhältnisse. Aber das war nicht wirklich sein größtes Lohn. Abraham war ein Vorbild für all jenen, die durch Glauben gerechtfertigt werden. Wer kennt heute Abraham? Also Millionen von Menschen wissen, wer Abraham war. Wir lesen im Neuen Testament von Abraham als unser Glaubensvorbild. Einer, der geglaubt hat, obwohl er nicht wusste, wie Gott das tut. Und wie Gott ihm dann durch diese Zeit auch getragen hat. Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Gott gab Abraham Gerechtigkeit durch Glauben. Und so, manche würden auch behaupten, dass im Alten Testament hat Gott anders gehandelt als im Neuen Testament. Nein, nein, es ist gleich. Gott ist gleich in beiden Testamenten, in beiden Teilen der Bibel. Im Alten Testament wurdest du durch Glauben vor Gott gerecht. Im Neuen Testament auch durch Glauben. Woran glauben? An die Verheißungen Gottes glauben. Dass wir uns auf Gott verlassen, dass er gnädig und gut mit uns umgeht. Und ganz spezifisch, dass Gott mit unseren Sünden richtig umgehen wird. Gott sagt, ich werde dir deinen großen Lohn, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Jeremia 9, Vers 22 bis 23 sagt Folgendes. So spricht der Herr, der Weise. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Okay, da haben wir keinen Grund, uns zu rühmen. Wir sind reich, wir sind stark, wir sind klug. Also wir sind Wissenschaftler, wir wissen alles. Kein Grund, uns zu rühmen. Dann geht's weiter, Vers 23. Gott sagt, wie es hier steht, so spricht der Herr, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Liebe Geschwister und liebe Zuhörer, der Herr Jesus hat auch davon ganz klar und deutlich gesprochen. Der Herr Jesus sprach mit vielen Bildern. Er war ein wunderbarer Lehrer und er gab ein Gleichnis. Und ich möchte das aus Lukas 12, Vers 16 bis 21 vorlesen. Jesus spricht von reichen Menschen. Und ich glaube, wir in unserer westlichen Welt, wir sind reich. Selbst der Ärmste von uns ist reich im Vergleich zu den Ärmsten in andere Regionen. Wir glauben, wir brauchen nichts, aber doch brauchen wir. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Erlösung, wir brauchen Reichtum vor Gott. Lukas 12, Jesus Christus selbst redet und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat und viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Sehr klare Worte von unserem Herrn Jesus. Du kannst nichts mitnehmen. Und egal wie reich man ist, wenn man arm ist vor Gott, das ist wahre Armut. Und nur Jesus kann uns Reichtum geben. Ich habe ein Beispiel vor vielen, vielen Jahren in einer Predigt gehört von einem Pastor, den ich sehr schätze. Und er hat dieses Beispiel verwendet. Und damals habe ich es gehört und ich habe es seitdem nie vergessen. Es ging um einen extrem reichen Mann, den ihr vielleicht sogar beim Namen kennt. Dieser Mann hieß Malcolm Forbes und er starb im Jahr 1990. Aber der war damals einer der reichsten Männer der Welt. Er hatte 400 Millionen bis 1 Milliarde Dollar Reichtum. Und als er 70 Jahre alt geworden ist, hat er dann ein großes Party für sich selbst geschmissen in Marokko. Dort gab es eigentlich ein Palais Mendoub, dem ihm gehört hat, kaufte er 1970. Er hat mehrere riesige Häuser und fast Palaster gekauft. Und er war sehr ausschweifend mit seinem Geld. Er hat große Sammlungen von vielen verschiedenen Dingen gehabt, von Motorrädern und Fabergé, Eier und solche Sachen. Aber für seinen 70. Geburtstag hat er eben dieses Party geschmissen und hat circa 2,5 Millionen Dollar für sein Party ausgegeben. Und da hat er sogar ein Boeing 747 Charterflug und ein DC-8 und ein Concorde-Flugzeug eben gemietet und eben 800 der reichsten und berühmtesten Menschen der Welt nach Marokko geflogen, um dort sein Party zu feiern. Und dort, dieses Party-Unterhaltung war unglaublich. Es war auf einen unglaublichen Größe ausgerichtet. Es gab 600 Trommler, es gab Akrobaten und Tänzer und sogar eine sogenannte Fantasia. Das war mir ein neues Wort. Was ist das überhaupt? Laut Duden, das ist ein Reiterspiel der Araber oder Berber in Form eines Wettkampfs, bei dem Reitergruppen möglichst gemeinsam eine Gewehrsalve abschießen und aus vollem Galopp möglichst auf der Stelle anhalten sollen. Also der hat sowas gehabt von 300 Reiter. Also unglaubliches Fest. Er ist 70, wir feiern, der reiche Malcolm Forbes. Fest vorbei, steht bei Wikipedia, im 70. Lebensjahr starb Malcolm Forbes an einem Herzinfarkt. Er hat gerade sich groß dargestellt und in diesem Jahr stirbt er auch. Wo sind alle diese Dinge? Was konnte er mitnehmen? Nichts. Er steht vor seinem Schöpfer, vor Gott, arm. Und das alles hat nichts gebracht. Diese Verheißung ist wunderbar. Gott ist unser großer Lohn. Diese Erde ist, wie wir in 1. Petrus sehen, vergänglich und schnell vorbei, unser Leben hier. Aber wir, wenn wir Jesus kennen, sind Pilger auf der Durchreise und unser Zuhause ist beim Herrn. Und wenn du das hörst und denkst, ach, wäre schön oder was für eine Dummheit, dann hast du dich mit dem Wort Gottes nicht wirklich sehr auseinandergesetzt. Und du hast vielleicht auch nicht erkannt, was Gott uns klar und deutlich sagt. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch ihn. Er ist unsere einzige Hoffnung. Und wir schließen heute mit einem ganz einfachen Punkt ab. Und zwar, wie hat Abraham auf die Ermutigung Gottes reagiert? Wir haben es eigentlich schon angesprochen. Aber die Realität ist, dass Abraham mit Glauben darauf reagiert hat. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist, was Gott auch von uns möchte, ganz einfach, dass wir sein Wort vertrauen, dass wir Jesus vertrauen. Johannes sagt, dass Jesus ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Gott offenbart sich in Jesus Christus. Als Abraham diese Begegnung mit Gott hatte, hat Abraham auch Fragen gestellt. Herr, das verstehe ich nicht, ich habe keinen Erben. Wie soll das funktionieren? Und Gott sagt und gibt ihm Antworten. Und ich kann auch sagen, die Fragen, die ihr habt, wenn ihr im Wort sucht, werdet ihr auch Antworten finden auf diese Fragen. Und zum Schluss dann sind wir dazu aufgerufen, sein Wort im Glauben anzunehmen. Er ist treu. Abraham glaubte Gott. Vertraue Gott in dieser Situation. Verbringe mehr Zeit im Wort Gottes. Verbringe mehr Zeit im Gebet. Höre auf das, was Gott dir sagt durch sein Wort und du wirst es nie bereuen. Und du wirst merken, dass dieser Friede, den allen Verstand übersteigt, dein Herz auch erfüllen wird in Christus Jesus. Es fängt mit Jesus Christus an. Abraham glaubte Gott und wir sollen auch Gott glauben, indem wir an Jesus Christus, sein Sohn, glauben, der für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, damit wir in ihm Hoffnung haben können. Eine absolute wunderbare Realität. Und wir müssen keine Angst haben vor dem Tod. Und ich möchte mit einem Beispiel aus der Geschichte der missionarische Bewegung in dem 19. Jahrhundert abschließen. Ein Mann, der hieß John Patton, ein Missionar, der nach den Neuhebriden, das sind so Inseln in der Nähe von eben Australien, dort waren Kannibalen sozusagen zu Hause. Und der John Patton, der lebte zwischen 1824 bis 1907, wusste, Gott will, dass er dorthin geht und die Menschen dort von Jesus erzählen. Und Gott hat ihn da auch mächtig verwendet. Aber bevor er gegangen ist, als er seine Geschwister davon erzählt haben, kam ein alter Herr zu ihm und sagte, John, geht nicht hin, die Kannibalen werden dich fressen. Und der John Patton hat darauf reagiert und sagte ganz eindeutig zu ihm, das kann sein, dass sie mich fressen, aber weißt du, du bist auch etwas älter und der Tag kommt, wo du auch sterben wirst. Und dann wird dein Leichnam von Würmern gefressen. Also, so oder so. Mir ist es egal, was mit meinem Leichnam nachher passiert. Ob Würmer das fressen oder Kannibalen das fressen. Ich möchte dem Herrn dienen. Er ist derjenige, der am wichtigsten ist. Was danach kommt, ich bin in seinen Händen. Ich bin beim Herrn. Weißt du, er hatte keine Angst vor dem Tod. Nicht mal vor Kannibalen, weil, ja, warum sollte man Angst davor haben, wenn man Jesus kennt? Er war bereit, einfach die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und durch diesen Mut hat der Herr ihn auch wunderbar verwendet. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott sagt zu Abraham, fürchte dich nicht. Warum? Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und ich möchte mit Psalm 84 abschließen heute. Wie wir gesehen haben, in Krisenzeiten kann Angst unseren Glauben schwächen. Aber in Krisenzeiten sollen wir Gott zuhören. Er sucht uns. Wir sollen zu ihm hinlaufen und seine Verheißungen vertrauen. Und hier ist eine Verheißung. Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr, der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Kennst du Jesus? Du kannst glücklich sein, indem du auf Jesus, auf Gott vertraust. Er ist Licht und Schild. Er ist unsere Hoffnung und nur er alleine. Ich möchte allen dazu einladen, sich mit dem Wort Gottes tiefgehend auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen, Herr, was willst du mir sagen? Wer bin ich? Wer bist du? Und was soll ich tun? Was willst du von mir? Und ihr werdet die Antworten in seinem Wort finden. Vertrau mir nicht, vertrau sein Wort. Es ist alles da und es ist vertrauenswürdig. Lass uns beten. Vater, in diese schweren Zeiten, wo das Leben eigentlich auf den Kopf gestellt wird, brauchen wir Stabilität. Und diese Stabilität finden wir nicht in Regierungen, nicht in Maßnahmen. Diese Stabilität finden wir in deiner Gnade, in deiner Kraft, in deinen Verheißungen. Dass du unser Schild bist, dass du unser großer Lohn bist. Und dass niemand uns das wegnehmen kann. Und was auch immer in unserem Leben vorkommen sollte, wir sterben so oder so. Irgendwann mal sterben wir. Wir wollen leben bis zum Schluss in einer Art und Weise, die dir die Ehre bringt. Und so viele Menschen wie möglich von dir erzählen, weil es die Wahrheit ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir danken dir dafür, dass wir ihn persönlich durch dein Wort kennen dürfen. Bitte wirk du, dir zur Ehre, im Namen Jesu. Amen.